Also Katrin, ich muss dir unbedingt noch von meiner Entdeckung auf Fantasy erzählen.
Ich bin gespannt. Was hast du gefunden?
Ich habe ein Audio gehört. Oh mein Gott, das war so intensiv. Du hast echte Paare gehört, also es war so nah und authentisch. Wirklich krass.
Hey, schick bitte mal rüber. Ich muss selbst noch mal ein bisschen mehr erkunden. Aber ich finde direkt schon vom ersten Eindruck, das ist das, was Fantasy wirklich besonders macht. Da geht es ja auch nicht nur ums Zuhören bei den Geschichten, sondern auch um das Erkunden der eigenen Lust. Egal, worauf man steht und welche Kinks man so hat. Man könnte auch salopp sagen, es geht wirklich auch ums Mitmachen. Also ich finde es mega.
Ja, ich auch. Und ich kann wirklich nur sagen, probiert es selbst aus. Mit dem Code STARKEFRAUEN, groß und zusammengeschrieben, gibt es einen Monat kostenlos. Ja, testet mal das Angebot.
Ganz einfach, ihr geht auf femtasy.de, femtasy, und gebt den Code ein. Der ist speziell nur für unsere Community. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Herzlich willkommen zu unserem wunderbaren Podcast Starke Frauen. An meiner Seite die großherzige, wunderbarste, schönste Katrin Jakob.
Es geht runter wie Öl. Du tolle, beste, schönste, strahlendste. Wirklich, Kim, ich muss dir wieder mal ein Kompliment machen. Die Kamera liebt dich heute sehr und ich dich auch. Ladies and Gentlemen, an meiner Seite die wundervolle Kim Seidler. Da ist er wieder, der Trommelwirbel.
Ach, heute haben wir aber auch eine schöne, lockere, leichte Episode mit einer so fantastischen Musikerin.
Ja.
Also leichte Episode im Verhältnis zu manch anderen Episoden, die jetzt nun sehr viel Tragik in sich hatten. Hier haben wir auch ein bisschen Tragik auf dem Weg, aber dann in der Blüte einfach nur fantastisch. So, wie schon gesagt, wir haben eine Musikerin für euch. Jedenfalls die Geschichte einer Musikerin, die zu den ganz Großen ihrer Kunstzunft zählte und auch weit nach ihrem Tod immer noch zählt. Ihre Karriere erstreckte sich über mehrere Jahrzehnte und sie gewann insgesamt 13 Grammy Awards. Sie hatte einen enormen Einfluss auf die Entwicklung des Jazz und der populären Musik und inspirierte viele Sängerinnen und Sänger, die nach ihr kamen. Sie gilt als eine der größten Sängerinnen des 20. Jahrhunderts und hat die Musikszene mit ihrem unverwechselbaren Stil geprägt.
Wir präsentieren euch heute endlich nach Aretha Franklin, Folge 44, Whitney Houston, Folge 78 und Beyoncé, Folge 108, eine weitere legendäre afroamerikanische Sängerin, eine der Jazz- und Soul-Stimmen überhaupt. Diese Frau ist vor allem berühmt für ihre außergewöhnliche, klare Stimme, die 3 Oktaven umfasste, mit der sie mühelos Laute improvisieren konnte, dem sogenannten Scat-Gesang, zu dem kommen wir noch, sowie sämtliche Instrumente eines Jazzorchesters nachahmen konnte. Und natürlich einfach fantastisch gut singen, besonders Swing- und Jazz-Stücke, aber auch Bebop, Blues, Bossa Nova, Samba, Gospel, Pop und Weihnachtslieder. Ja, ihr habt richtig gehört. Man nennt sie die First Lady of Song, manchmal auch die First Lady of Swing, die Queen of Jazz, Lady Ella. Die Rede ist natürlich von der großartigen, einzigartigen Ella Fitzgerald. Da muss ich eigentlich wieder einen Tisch machen. Ne?
Bam. Was für Superlativen. Also Aretha Franklin wurde ja auch analog dazu First Lady of Soul oder Queen of Soul genannt. Und ja, ihre Geschichte könnt ihr, wie Katrin sie ja gerade schon die Episoden ganz schleichwerbend erwähnt hat, könnt ihr da gern noch mal reinhören. Heute nun aber Lady Ella und wie sie zu dem wurde, was sie nun einmal war, eine Jahrhundertsängerin. Und dafür starten wir, ihr könnt es euch schon denken, wie immer in ihrer Kindheit. Liebe Katrin!
Es waren unruhige Zeiten in der Weltgeschichte. Der Erste Weltkrieg tobte in Europa, als Ella Jane Fitzgerald am 25. April 1917 in Newport News, Virginia, USA, das Licht der Welt erblickte. 1917 wurden übrigens viele Jazzgrößen geboren, weshalb 2017 in den Medien auch gerne 100 Jahre Jazz gefeiert wurde. Das mal kurz erwähnt zwischendrin. Ellas Geburtsort Newport News jedenfalls hat heute etwa 186.000 EinwohnerInnen und liegt an der US-Ostküste. etwa 200 Kilometer südlich der Hauptstadt Washington, D.C. Ellas Eltern waren die Wäscherin Temperance Tempe Henry und der Kutscher William Ashland Fitzgerald, der in den Quellen manchmal auch als Hafenarbeiter bezeichnet wird. Aber er kann ja verschiedene Jobs gehabt haben. Ja. Die Eltern lebten in einer sogenannten Common Law Marriage, also einer eheähnlichen Gemeinschaft ohne Trauschein, die es heute nur noch in wenigen US-Bundesstaaten gibt. Schon hier widersprechen sich unsere Quellen ein wenig, das sei erwähnt. Viele schreiben, dass Vater William die Familie schon kurz nach Ellas Geburt verließ. Anderswo heißt es 1920, also 3 Jahre später. In der Kurzbiografie auf der Homepage der von ihr selbst gegründeten Stiftung Ella Fitzgerald Foundation heißt es jedenfalls, Zitat, kurz nach ihrer Geburt. Ellas Biograf Stuart Nicholson schreibt, dass die Eltern noch 2,5 Jahre zusammenlebten, also die Quellenlage auch hier und da vielleicht etwas ungenau, aber müssen wir erwähnen.
Genau, absolut. Also auch bei der Rolle von Ellas Mutter heißt es oft, sie sei ab der Trennung von William alleinerziehend gewesen. Doch das stimmt nach anderen Quellen zu urteilen jedenfalls nicht, denn nach der Trennung kam sie mit dem portugiesischen Zuwanderer Joseph, also Joe da Silva, zusammen. Und das Paar zog mit Ella nach Yonkers in Westchester County, also New York, also nicht die Stadt, der Bundesstaat New York. Dort wurde nämlich dann 1923 auch Ellas Halbschwester Frances da Silva geboren. Andere Quellen erwähnen Joseph und Frances einfach gar nicht und legen nahe, Tempe, also die Mama von der Ella, sei mit Tochter Ella zu ihrer Schwester Virginia gezogen. Also ne, ist ein bisschen schwierig. Wir halten uns nun an die Story mit ihrer Halbschwester, also die existiert. So, ja. Ella jedenfalls begann ihre Schulausbildung mit 6 Jahren und besuchte in Yonkers verschiedene Schulen. In der Nähe der School Street, die in einem ärmlichen, von italienischen Zuwanderern geprägten Viertel lag, das insgesamt sehr divers war. Joe arbeitete dort als Grubenbauer auf Baustellen und bei Zeiten auch als Chauffeur. Tempe, ne, also die Mama von Ella, war in einer Wäscherei und auch beim Catering tätig. Ella selbst soll die Familie auch mit kleineren Jobs unterstützt haben. Da waren aber nicht alle Jobs so legal. Zum Beispiel arbeitete sie auch unter anderem als Botin für lokale Glücksspieler. Also insgesamt wirklich ärmliche und bescheidene Verhältnisse, das jetzt so einmal als Kontext.
Ella wechselte ständig die Schule und hatte wahrscheinlich kein einfaches Leben, doch sie war ein talentiertes Kind. Zum einen galt sie als exzellente Schülerin und besuchte ab 1929 die Benjamin Franklin Junior High School. LehrerInnen von damals beschrieben sie als selbstständig und ambitioniert. Andererseits interessierte sie sich intensiv für Musik, Tanz und auch Religion. Wie viele AfroamerikanerInnen war sie damals aktiv in der Bethany African Methodist Episcopal Church, kurz AME. Mein Gott, das ist wirklich ein Zungenbrecher. Wir erinnern uns, die AME kam schon mal in der Folge über Harriet Tubman, Folge 235, vor. Die hatte gemeinsam nämlich mit dem AME-Ableger Zion Church das nach ihr benannte Altersheim für AfroamerikanerInnen gegründet. In der AME-Kirche kam die junge Ella Fitzgerald dann auch mit Musik noch mal mehr mit in Kontakt. Hier war es, wie bei Aretha Franklin, auch die Gospelmusik, die es ihr besonders angetan hatte. Einige von euch haben vielleicht mal live in den USA einen Gospelchor in der Kirche gehört. Das ist wirklich
sogar auch lokal.
Ja, oder das. Also natürlich live vor Ort noch mal the real feeling vielleicht, aber das ist wirklich einfach Gänsehaut.
Nee, die reisen ja durch die Welt. Also wir haben, habe hier in Hamburg auch schon einen Gospelchor, einen amerikanischen Gospelchor gehört und kann es nur bestätigen, wirklich nur Gänsehaut.
Gänsehaut, ja. Ella war insgesamt ein wirklich fröhliches Mädchen, die sich selbst eher als Tomboy fühlte, also eher burschikos. Sie spielte gerne Baseball mit Nachbarskindern, aber unterhielt ihre MitschülerInnen in den Pausen auch mit ihren Tanzeinlagen.
Ja, witzig. Das Tanzen war ihre erste große Liebe. Beeindruckt war sie vor allem von dem afroamerikanischen Tänzer Earl Tucker, der wurde auch Snake Hips genannt, der regelmäßig im Stadtteil Harlem in New York City auftrat. Dorthin fuhr sie nämlich hin und wieder mit Freundschaftspersonen. Ich dachte, ich versuche mal einen genderneutralen Begriff für FreundInnen. insbesondere ins legendäre Apollo-Theater, einem noch heute existierenden Fixpunkt der afroamerikanischen Musikgeschichte. Tanz und Musik gehen ja häufig Hand in Hand. So auch bei der jungen Ella, die sich natürlich auch glühend für Musik zu interessieren begann. Sie hörte viel Radio und Platten von Bing Crosby, den Boswell Sisters oder auch Louis Armstrong. Ganz besonders die Leadsängerin der Boswell Sisters, Connie Boswell, hatte es Ella angetan. Zitat Ella: Meine Mutter brachte eine ihrer Platten mit nach Hause und ich verliebte mich darin. Ich versuchte wirklich hart, genauso zu klingen wie sie. Zitat Ende. Dennoch konzentrierte sie sich zunächst stärker auf das Tanzen und trat mit ihrem Tanzpartner Charles Gulliver in diversen lokalen Clubs auf.
Doch diese glückliche und beschwingte Zeit fand 1930 oder, je nach Quelle, 1932 zunächst einmal ein jähes Ende, denn Ellas Mutter Tempi starb an den Folgen eines Autounfalls. Da war Ella etwa zwischen 13 oder 15 Jahre alt. Mir fällt auf, dass wir schon einige Frauen vorgestellt haben, deren Elternteile früh verstarben. So war das übrigens auch bei Aretha Franklin.
Stimmt. Für Ella war es auch eine große Katastrophe, wie wir uns alle vorstellen können. Hier bleibt auch die Quellenlage etwas schwammig oder auch widersprüchlich, wie Katrin ja auch schon kurz erwähnte. Zunächst blieb sie wohl beim Stiefvater und ihrer Schwester, also Halbschwester. Ellas Biograf vermutet wiederum, dass Joe da Silva Ella schlecht behandelt oder gar misshandelt habe und Ella deshalb schon ein Jahr später zu ihrer Tante mütterlicherseits Virginia gegangen sei.
Nur kurz darauf verstarb Joe an einem Herzinfarkt, weshalb auch Schwester Frances mit zu Virginia ging. Wie es in der Zeit mit Frances weiterging, wissen wir nicht genau, nur so viel. Frances schloss nach 1933 die Highschool ab, ging nach Los Angeles, heiratete 1940 ihren Ehemann John, mit dem sie zwei Kinder hatte, und wurde eine erfolgreiche Schneiderin. Sie überlebte ihre Schwester Ella um nicht einmal 2 Monate und starb übrigens am 8. August 1996, um das schon mal vorwegzunehmen. Die beiden sollen bis zu ihrem Lebensende eine sehr enge Beziehung gehabt haben. Ella selbst lebte später ja auch in Los Angeles. Damals, 1932 oder etwas früher, geriet Ella zunächst ein wenig auf die schiefe Bahn, schwänzte die Schule und versuchte an Geld zu kommen. Darunter auch als Wache vor einem Bordell, was eigentlich aufs Schmierestehen gegenüber der Polizei hinauslief.
Wir hatten ja schon erwähnt, dass sie sich als Botin für Glücksspiele etwas dazu verdiente. Vielleicht fing das auch jetzt erst an. Jedenfalls arbeitete sie damit de facto für die Mafia. Ob bewusst oder unbewusst. Sie wurde gefasst und in ein Waisenhaus für AfroamerikanerInnen gebracht. Das nannte sich damals das Colored Orphan Asylum in Riverdale in der Bronx. Doch das war so überfüllt, weshalb es kurz darauf in die New York Training School for Girls ging. Das war sowas wie eine Reformschule in Hudson im Bundesstaat New York, also eine Besserungsanstalt. Die offizielle Begründung war damals, Ella sei nicht erziehbar gewesen. Ella war zu dem Zeitpunkt laut der Aufnahmedokumente von Mitte April 1933 noch 15 Jahre alt, kurz vor ihrem 16. Geburtstag am 26. Deshalb gehen wir davon aus, dass sie beim Tod der Mutter etwas jünger gewesen sein muss, diese also wohl tatsächlich schon etwas früher als 1932 starb.
In der Reformschule jedenfalls soll Ella vom weißen männlichen Personal regelmäßig geschlagen worden sein. Man habe sie in den Keller gesperrt und regelrecht gefoltert, heißt es. Insgesamt eine schlimme Zeit, über die sie später öffentlich so gut wie gar nicht sprach. Noch so eine Parallele übrigens zu Aretha Franklin, die ja auch zeitlebens kaum über Private sprach, und auch Edith Piaf, Folge 191, arbeitete und lebte auf der Straße, bevor sie entdeckt wurde. Diese schlimme Zeit für Ella war auch die Zeit der Great Depression, also der großen Depression. So wurde die Weltwirtschaftskrise genannt, die mit einem Börsencrash am schwarzen Donnerstag, dem 24. Oktober 1929, begann und die 30er Jahre prägen sollte. Übrigens nicht nur in den USA, sondern ja auch weltweit. 1932 waren 25% aller damals etwa 60 Millionen US-AmerikanerInnen arbeitslos.
Ja, wie du schon angeteasert hast mit Edith Piaf, Ella hielt es jedenfalls in der Reformschule nicht aus und flüchtete, schlug sich etwa 2 Jahre in Harlem in New York City als Straßentänzerin und Sängerin durch. Wo genau sie dort wohnte, ob sie überhaupt mal ein Dach über dem Kopf hatte und wie genau sie lebte, das wissen wir alles nicht. Offiziell war sie jedenfalls obdachlos. Und dann kam der 17. November 1934.
Genau dieses Datum war der absolute Wendepunkt für Ella, ihre Karriere und ihr ganzes Leben. Mein Gott, wenn jetzt nicht alle die Ohren spitzen. Es ist mal wieder einer dieser filmreifen Momente nämlich, der sich wie folgt abspielte. Das schon erwähnte Apollo-Theater begann damals sogenannte Amateur Nights zu veranstalten, in denen Amateure eben ihre Talente vorführen konnten. Und die TeilnehmerInnen wurden dort durch das Los bestimmt und Ella gewann tatsächlich einen Auftritt in dieser prestigeträchtigen Location. Sie wollte eigentlich einen Tanz aufführen, doch dann sah sie die Aufführung der sogenannten Edwards Sisters, die frenetisch gefeiert wurden und fühlte sich so sehr eingeschüchtert, dass sie selbst nicht mehr tanzen wollte. Als sie dann an der Reihe war und die Bühne betrat, wusste sie nicht, was sie tun sollte. An Tanzen war für sie jedenfalls in dem Moment nicht zu denken. Das oft sehr strenge Publikum rief ihr zu, fragte, was sie denn jetzt machen wollte. Und was tat die 17-jährige Ella?
Na klar, sie sang. Sie sang Hoagie Carmichaels Song Judy im Stil ihres großen Vorbilds Connie Boswell. Und das Publikum verstummte. Oha, das Benny Carter Orchester im Apollo Theater dagegen stimmte ein und begleitete Ella auch noch durch den Song The Object of My Affections von den Boswell Sisters. Dann aber endlich, das Publikum brach in Jubel aus und sie gewann den Wettbewerb.
Großartig, das ist wirklich filmreif, wenn ich mir das so vorstelle, kriege ich Gänsehaut und man mag sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn Ella getanzt hätte, ne? Aber es bleibt, also die Geschichte hat gesprochen, so, ne?
Ja, vermutlich hätte sie keine 25 US-Dollar gewonnen, was inflationsbereinigt heute etwas um die 600 US-Dollar wären. Und was sie selbst Jahrzehnte später scherzhaft sagte, war: Hätte ich damals getanzt, wäre ich vor langer Zeit verhungert. Zitat Ende. Eieiei. Ja. Zum Preis gehörte übrigens auch eine Anstellung von einer Woche in dem Club. Doch wegen ihres heruntergekommenen Äußeren wurde ihr dieser Teil des Preises nicht gewährt. Sie lebte auf der Straße und was sollte sie auch tun?
Der Saxophonist und Bandleader Benny Carter wurde jedenfalls auf sie aufmerksam. Dessen Band bzw. Orchester, die Übergänge sind im Jazz da irgendwie fließend, hatte sie ja begleitet. Und Benny Carter stellte sie Leuten aus der Branche vor und half ihr damit, ihre Karriere so richtig zu starten. Beide sollten in der Folge noch oft zusammenarbeiten und lebenslang Freunde bleiben. Ella wusste spätestens jetzt, was sie im Leben wollte. Zitat: Als ich da oben auf der Bühne stand, fühlte ich die Akzeptanz und die Liebe des Publikums. Ich wusste, dass ich für den Rest meines Lebens vor Menschen singen wollte.
No.
Zitat Ende. Ja. Deshalb nahm sie den Schwung direkt mit und meldete sich noch für weitere Talentshows an, die sie dem Vernehmen nach wohl auch so gut wie alle gewann. Im Januar 1935 bekam Ella die Chance, im Harlem Opera House mit der Tiny Bradshaw Band aufzutreten. Dort erregte sie die Aufmerksamkeit des bekannten Drummers und Bandleaders Chick Webb, den unter anderem Charlie Watts von den Rolling Stones sehr bewundert. Kleine Fußnote. Mhm. Und Chick Webb hatte gerade erst einen Leadsänger für seine Band eingestellt, hatte aber noch keine Sängerin. Deshalb engagierte er Ella für einen Probeauftritt an der prestigeträchtigen Yale-Universität.
Mhm. Und er fand Ella auch etwas ungepflegt und unbeholfen. Er haderte mit sich, ob er sie einstellen sollte, doch der Probeauftritt an der Yale-Universität wurde ein voller Erfolg. Er sagte vorher noch, wenn die Kids sie mögen, dann bleibt sie. Und er hielt auch sein Wort. Für $12,50 2024 ist das so ungefähr 250 US-Dollar in der Woche, stellte er Ella als Sängerin ein. Die Band hatte eine feste Residenzschaft im Savoy Ballroom in Harlem, wo auch Ellas großes Tanzvorbild, wir erinnern uns an den Anfang, Earl Tucker, namens Snake Hips, Schlangenhüfte, regelmäßig auftrat. Ella hielt ihren Gesang damals eher für Hollering, also Rumgebrülle, doch Chick Webb war damit zufrieden. Beeindruckt war er aber auch vor allem durch ihr feines Gehör und die Fähigkeit, sich Songs schnell einzuprägen.
Mm. Er nahm mit Ella Platten auf, darunter die Songs Love and Kisses und If You Can't Sing It, You'll Have to Swing It, Mr. Paganini. Das ist der Songtitel übrigens. In der Zeit begann Ella auch, mit ihrer Stimme zu experimentieren, Instrumente nachzusingen und mit ihrem berühmten Scat-Gesang, eine Art, ja, Lautmalerei. Wir hatten ja eingangs gesagt, dass wir auch noch mal auf den kommen werden, auf den Scat-Gesang. Der klingt in der Tat ein bisschen so, wie wir es seit den 90ern vom inzwischen verstorbenen Scatman John kennen. Also, I'm a Scatman. Also,
genau.
Also, wir haben es gerade richtig, also ich habe es auf jeden Fall sehr schlecht nachgemacht, aber ihr wisst, wen wir meinen. Der macht einfach auch gute Laune, finde ich jedenfalls bis
total,
heute.
Total, total. Ich wusste gar nicht, dass der schon gestorben ist. Schade.
Mhm. Ja, ah, das weiß ich auch. Ja, okay.
1938. Das überlassen wir. Googelt mal lieber Scatman. Ja, genau.
Schmeiß gern den Song auch noch mal rein. Oh, 1938 dann der ganz große Durchbruch für Ella und die Chick Webb Band. Das fröhliche Tisket a Tasket, das auf einem Kinderreim basiert und von Ella mitgeschrieben wurde, schoss auf wo auch immerhin, natürlich auf die Nummer 1 der Charts.
Bam! Das Lied verkaufte 1 Million Tonträger und blieb für 17 Wochen in den Popcharts. War damit einer der meistverkauften Songs des Jahrzehnts. Ella war plötzlich ein Superstar. Die wohl populärste Sängerin, in den immer noch, man muss es leider wieder mal sagen, in den immer noch rassistisch geprägten USA. Doch kurz darauf kam der nächste große Schicksalsschlag für Ella. Chick Webb starb am 16. Juni 1939 im Alter von nur 34 Jahren an Tuberkulose. Ella war neben ihm längst das wichtigste Gesicht der Band geworden, weshalb sie die Band nun als Leaderin übernahm. Die Band wurde umbenannt in Ella Fitzgerald and Her Famous Orchestra und feierte weitere Erfolge. Unter anderem für die legendäre Plattenfirma Decca Records nahm Ella dann mit ihrer Band zwischen 1935 und 1942 knapp 150 Songs auf. Ich wiederhole, 150 Songs. Alter Schwede. Ja. Außerdem trat sie noch mit dem Benny Goodman Orchester auf und hatte das Nebenprojekt Ella Fitzgerald and the Savoy Eight.
In der Zeit heiratete Ella dann auch das erste Mal. 1941 schloss sie den Bund der Ehe mit dem Hafenarbeiter und, Achtung, man muss es wirklich sagen, Drogenhändler, Benny Carnegie, die sie 1942 aber wieder annullieren ließ. Warum, wissen wir nicht genau, leider. Wer es herausfindet, möge uns bitte schreiben, starkefrauenpodcast@gmail.com. 1942 erfolgte dann auch die Auflösung ihrer Band. Da war Ella 25 Jahre alt und seit 4 Jahren ein Megastar. Die Auflösung war aber eher eine Folge der unterschiedlichen Ansichten, um nicht zu sagen Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Band, sowie die hohen Anforderungen an sie als derart junge Bandleaderin. Im selben Jahr, 1942, sang sie erstmals auch in einem Film, nämlich der Komödie Ride 'em Cowboy. Die Plattenfirma Decca nahm sie in der Folge als Solokünstlerin unter Vertrag, allerdings mit vielen Kollaborationen, darunter mit der Dizzy Gillespie Band, die kennt man vielleicht auch, oder hat man schon mal von gehört. In der Zeit wurde nicht nur die Swing-Ära langsam durch den immer populäreren Bebop-Stil abgelöst.
Ella lernte in der Dizzy Gillespie's Band um 1946, 47 auch ihren neuen Lebensgefährten kennen, der Bassist Ray Brown, den sie 1947 heiratete und mit dem sie später einen Sohn adoptierte, nämlich Ray Jr., um den sich Ellas Tante Virginia kümmerte, solange sie und ihr Mann unterwegs waren. Musikalisch erreichte Ella in ihrer Deka-Zeit 1945 einen weiteren Höhepunkt, als sie eine Scat-Version des unter anderem von Benny Goodman, mit dem sie ja zusammenarbeitete, komponierten Songs Flying Home aufnahm. Den Song nannte die New York Times eine der einflussreichsten Jazz-Aufnahmen des Jahrzehnts. Über den Skatgesang schrieb die New York Times, wo andere SängerInnen, insbesondere Louis Armstrong, ähnliche Improvisationen versucht hatten, hat niemand vor Miss Fitzgerald diese Technik mit solch verblüffendem Einfallsreichtum angewandt. Zitat Ende.
Aufgrund ihrer Version von Lady Be Good 1947 wurde sie vom Downbeat Magazine als, Zitat, eine genauso große Meisterin des Bop proklamiert, wie sie es auch beim Swing war. Ihr Ehemann Ray Brown war es, der Ella mit dem Produzenten und Manager Norman Granz zusammenbrachte, der ein guter Freund wurde und ihrer Karriere noch einmal einen riesigen Schub verpasste. Was da musikalisch alles passiert, ist einfach zu umfangreich, um es hier aufzuzählen. Bitte seht's uns nach. Ella landete jedenfalls einen Hit nach dem anderen. Ihre zweite Ehe jedoch zu Ray Brown scheiterte 1952, endete aber freundschaftlich, heißt es in der Quelle. Die Beziehung zu Sohn Ray Jr. war wegen der langen Abwesenheit zwischenzeitlich leider sehr angespannt. Doch Ella und ihr Sohn sprachen sich später aus.
Immerhin. Aber trotz des Erfolgs war eben längst nicht alles gut in Ellas Leben. Denn vor den familiären Herausforderungen und Stress mit der Band macht nach wie vor auch vor großen Megastars eines nicht Halt: der Rassismus.
Leider ja. Ja, bis heute, ne?
Ja, traurige Wahrheit. 1954 zum Beispiel wollte Ella mit ihrer Entourage zwei Konzerte in Australien geben. Doch Ella selbst, ihre Cousine und Assistentin Georgiana Henry sowie ihr Pianist John Lewis steckten 3 Tage in Honolulu fest, weil die Airline Pan American sie trotz Erste-Klasse-Tickets nicht mitfliegen ließ, nachdem sie bereits eingestiegen waren. Unglaublich. Sie verklagte die Fluggesellschaft und gewann. Es gab eine Entschädigung, wie Ella in einem Interview 1970 bestätigte. Viel wichtiger war ihr aber das Prinzip. Sie hatten Tickets und wollten fliegen. Die Fluggesellschaft lag falsch damit, sie aus dem Flugzeug zu werfen. Denn es wurden nur sie 3 als AfroamerikanerInnen rausgeworfen. Ihr Manager Norman Gans durfte fliegen, allerdings war er auch ein Weißer. Aber auch in den USA wurde sie schikaniert. Selbst dann, wenn Norman Granz sein Möglichstes tat und keinerlei Diskriminierung für seine MusikerInnen duldete.
Ein weiteres Beispiel. Während eines Konzerts in Dallas ist ein Squad Polizisten in den Backstage-Bereich eingedrungen, hat alle verhaftet und später noch die Frechheit besessen, nach Autogrammen zu fragen. Das muss man sich mal vorstellen. Rassismus war allerdings nicht nur der Grund für derartige Schikanen. Auch die Tatsache, dass Ella immer nur in kleineren Clubs spielte, kann teilweise auf die rassistische Stimmung in den USA zurückgeführt werden. Dabei hatte sie im erwähnten Jahr 1954 bereits 20 Millionen Tonträger verkauft und war die populärste afroamerikanische Künstlerin des Landes. 2 Menschen sollten dafür sorgen, dass ihre Karriere auch zum Weltruhm führen sollte. Und das war einmal ihr Manager Norman Granz, der 1956 vor allem für Ella das Label Verve Records gründete, das es heute noch gibt und Teil der Universal Music Group ist. Also Universal kennt man ja als große Plattenfirma. Ein paar Namen, die dort gesigned wurden: Nina Simone, Billie Holiday, The Velvet Underground, Frank Zappa und viele mehr. Unter diesem Label feierte Ella weitere Welterfolge, vor allem die sogenannten Songbooks, die Ella von 1956 bis 1964 jährlich einsang und dort Songs anderer KünstlerInnen mit großem Erfolg neu interpretierte. Darunter waren Songbooks zu Cole Porter, Rodgers and Hart, Duke Ellington, Harold Arlen und Johnny Mercer. Ella bezeichnete die Songbooks und die Diversifizierung ihres Stils weg vom reinen Bebop zu massentauglicheren Aufnahmen als, Zitat, Wendepunkt in meinem Leben.
Genau, aber wir haben ja von zwei Menschen gesprochen, die ihre Karriere einen weiteren großen Schub verliehen. Die andere kennt ihr alle, spätestens seit wir sie euch in Folge 209 vorgestellt haben. Es war keine geringere als Marilyn Monroe. Yep! Die war nämlich seit einem Konzert 1954 mit Ella befreundet und hörte, dass Ella gerne im bekannten Club Mohambo in Los Angeles auftreten würde. Zwar gab es schon vorher vereinzelte Auftritte von Afroamerikanerinnen wie Dorothy Dandridge und Eartha Kitt, doch der Clubbesitzer fand Ella nicht glamourös genug. Marilyn beschloss, Ella zu helfen. Sie versprach dem Clubbesitzer, sollte er Ella für einige Wochen buchen, jeden Abend am ersten Tisch im Publikum zu sitzen und die Veranstaltung so zu bewerben. Der Clubbesitzer ging darauf ein und Marilyn hielt Wort. Doch die Auftritte Ellas waren ohnehin ständig ausverkauft, so dass der Vertrag sogar noch um eine Woche verlängert wurde. Am Abend der Eröffnung war übrigens auch Judy Garland anwesend, sowie kein geringerer als Frank Sinatra, der Ella sehr verehrte. Ella war für diesen Freundschaftsdienst von Marilyn außerordentlich dankbar. Zitat, ich schulde ihr eine ganze Menge, Zitat Ende.
Große Namen überall, auch mit dem legendären Louis Armstrong arbeitete Ella in den 1950er Jahren für mehrere Alben und Einzelsongs zusammen, darunter Dream a Little Dream of Me von 1950, eine der ersten Kollaborationen der beiden. Jetzt sind wir noch mitten in ihrer Karriere, könnten auch wirklich noch stundenlang weiterreden müssen, aber so langsam zum Ende kommen. Ella trat natürlich in unzähligen Fernsehsendungen auf, darunter in der Frank Sinatra Show oder der Tonight Show. Sie trat in Spielfilmen auf, wie dem 1955er Jazzfilm Pete Kelly's Blues oder St. Louis Blues von 1958.
Ella war außerdem ein beliebtes Werbegesicht, unter anderem für die Fastfood-Kette Kentucky Fried Chicken, den Speichertape-Hersteller Memorex oder die Kreditkarte American Express. Natürlich tourte sie auch weiter für ihre Musik um die ganze Welt bis in die 90er Jahre hinein.
Ella nahm in ihrer Karriere etwa 200 Alben sowie 2000 Songs auf, gewann, je nach Quelle, 13 oder 14 Grammy Awards, eingangs hattest du, glaube ich, 13 gesagt, verkaufte etwa 40 Millionen Alben und kollaborierte mit dem Who is Who der Musik-Weltstars. Dabei bewies sie auch immer wieder Humor. Der Spiegel beschreibt, wie sie im Blitzlichtgewitter einmal ihren Scat-Gesang improvisierte, Zitat, als blitzlichternde Fotografen ihren Auftritt störten, scattete Ella in makelloser, rhythmischer Diktion Flashlights hurting my eyes, dub di du dub di da du du bi du du. Also übersetzt sowas wie die Blitzlichter tun meinen Augen weh. Und das dub di du da du, das muss ich, glaube ich, nicht übersetzen.
Oh. Über ihr Privatleben redete Ella, wie gesagt, nie wirklich gerne. Soll auch ihr Leben lang recht schüchtern geblieben sein. Angeblich hat sie 1957 heimlich einen jungen Norweger namens Thor Einar Larsen geheiratet, sich aber wieder schnell von ihm getrennt, weil er sich wie Ehemann Nummer 1 als kriminell herausstellte. Das sind dann so Legenden, die entstehen, denke ich mal. Ihr Lebensmittelpunkt war Beverly Hills. Von dort aus setzte sie sich auch für Civil Rights, also Bürgerrechte, ein, besonders für Waisen und Opfer von Kindesmisshandlungen.
Für ihre Rolle als kulturelle Botschafterin erhielt sie 1987 die National Medal of Arts vom damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan. 1992 folgte schließlich die Presidential Medal of Freedom durch seinen Nachfolger George Bush Senior. Das ist die höchste nicht-militärische Ehrung, die es in den USA gibt. Die ganzen Ehrungen können wir hier auch nicht aufzählen, verzeiht es uns, es sind einfach zu viele, aber bitte gerne auch nochmal weiter recherchieren. Sie sagte über ihre lange Karriere einmal, im Laufe der Jahre festzustellen, dass ich nicht nur die Fans meiner Zeit habe, sondern auch die Jungen von heute. Das ist es, was es bedeutet. Es bedeutet, dass es all das wert war.
Ja, In den 1990ern war Ella dann leider gesundheitlich schwer angeschlagen. Dazu zählten Herzprobleme, Diabetes sowie auch die Folgen ihres hohen Arbeitspensums, die ihr dann auch zu schaffen machten. 1991 gab sie ihr letztes Konzert in New York City. 1993 mussten ihr als Folge ihrer Diabetes beide Beine unterhalb der Knie amputiert werden. Danach zog sie sich in ihr Haus in Beverly Hills zurück und verbrachte Zeit mit ihrem Sohn Ray Jr. und ihrer Enkeltochter Alice. Zitat: Ich möchte nur die Luft riechen, den Vögeln lauschen und Alice lachen hören. Zitat Ende. Am 15. Juni 1996 im Alter von 79 Jahren starb Ella an den Folgen eines Schlaganfalls. Ja, wie gehen wir jetzt raus aus dieser Episode? Ich will ja gar nicht so das so jetzt so negativ enden lassen.
Ja, mit ein paar Zeilen vielleicht, die zeigen, was für ein tolles und dankbares Leben Ella durch ihre Musik haben durfte, trotz aller Schicksalsschläge und Schwierigkeiten. Zum Beispiel dieses Zitat: Das Einzige, das noch besser ist als singen, ist noch mehr singen, sagte sie und tat es ihr ganzes Leben lang.
Ja, schön. Oh ja, dann mache ich weiter mit einem schönen Zitat. Gib einfach nicht auf, das zu tun, was du wirklich machen möchtest. Wo Liebe und Inspiration sind, glaube ich nicht, dass du etwas falsch machen kannst. Zitat Ende.
Und schließlich noch ein wirklich wunderschönes Zitat ihres musikalischen Wegbegleiters Dizzy Gillespie über Ellas Gesang. So weit kann man nicht gucken. Ihr Talent ist wie der Horizont. Je näher du ihm kommst, desto weiter entfernt er sich.
Mhm. Was für eine Anerkennung, die auch ein wenig sprachlos macht, so wie Ella selbst. Zitat: Ich glaube, was sich jeder, jede mehr als alles andere wünscht, ist geliebt zu werden. Und zu wissen, dass ihr mich für meinen Gesang liebt, ist zu viel für mich. Verzeiht mir, wenn ich nicht die richtigen Worte finde. Vielleicht kann ich es singen und ihr werdet es verstehen. Zitat Ende.
Und dem ist wirklich gar nichts mehr hinzuzufügen. Und deshalb machen wir auch für heute Feierabend. Vielleicht träumen wir ein kleines Träumchen von Ella Fitzgerald. Wer weiß.
Ja, ein letzter Hinweis noch zum Schluss, bevor wir ins Schlummerland verschwinden. Abonniert diesen Podcast, erzählt anderen von uns.
Lasst uns Sterne und natürlich Liebe da und schreibt uns gerne auf Instagram oder über die erwähnte E-Mail-Adresse, wenn ihr mögt. Und jetzt gehen wir wirklich raus und sagen alles Liebe.
Dieb-dabi-dabi-dai.
Dabida. Tschüss.
Tschüss.